Herr Gewelsen, fangen wir mal ganz zu Beginn an sozusagen, was Sie betrifft. Ihre Eltern haben Ihnen nicht gesagt, dass Sie also in der Nazi-Terminologie für die Nazis ein sogenannter Halbjude sind. Warum haben die Ihnen das nicht gesagt?
Das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass es mehrere Gründe hatte. Der eine Grund war so diese kühne Hoffnung, wer weiß, wie lange das geht mit dem Hitler. Was soll man sich da aufregen? Vielleicht ist es ja auch eines Tages wieder vorbei und dann war alles umsonst. Das zweite war, wir möchten unser Kind eigentlich beschützen vor diesen bösen Dingen. Und darum habe ich das später empfunden als einen Akt der Liebe und der Fürsorge, dass sie mich nicht in Ängste versetzen wollten. Die Kehrseite war, dass sie mich dadurch allein gelassen haben.
Sie sagen, Sie haben es später aber empfunden als ein Akt der Fürsorge und der Liebe. Wie war das denn in dem Moment, als Ihnen bewusst wurde, dass Ihre Eltern das verschwiegen haben, also als Sie ein Junge waren? Wie war das in dem Moment für Sie?
Das war eigentlich sehr schlimm. Ich meine, ich hatte so eine ganz, ganz, ganz leise Ahnung, dass da irgendetwas ist. Denn man ist ja manchmal als Kind, hat man ja riesengroße Ohren und hört so manches, was man vielleicht gar nicht hören sollte. Also, wenn sich meine Eltern mit Freunden zum Beispiel unterhalten haben, dann war natürlich schon klar, dass es da Schwierigkeiten gibt mit den Nazis und mit Juden und so fort und so weiter. Selbst wenn man als Kind das nicht gleich sortieren kann, was wichtig und was unwichtig ist. Aber ich hatte schon so eine leise Ahnung, dass da irgendetwas bei uns anders ist als bei anderen. Insofern war es trotzdem sehr, sehr schlimm, weil es unausweichlich war.
Inwiefern unausweichlich?
Na, es ist nicht veränderbar. Also, wenn man halt jüdische Großeltern hat, dann hat man die. Die kann man ja nicht. Das ist nicht zu ändern, das ist etwas Unausweichliches. Ja, also wenn man sagt, es ist jemand im falschen Fußballverein, dann kann man ja wechseln. Aber sowas kann man nicht wechseln. Insofern war das also doch dann ein ziemlicher Schlag. Und ich habe mich als Kind eigentlich nur gerettet dadurch, dass ich dann, nachdem ich es in der Schule erfahren habe, heimgegangen bin und nichts gesagt habe, so in dieser kühnen Hoffnung, red nicht drüber, vielleicht stimmt es dann nicht.
Wann war Ihnen klar, dass es stimmt?
Ja, klar war es mir in dem Moment, in dem meine Eltern mir das dann erzählt haben. Und dann sehr erleichtert waren, wie ich gesagt habe, weiß ich. Und am klarsten war es natürlich dann in dem Moment, in dem die Freunde aufgehört haben, mit mir Kontakt zu haben. Da gab es keine Zweifel mehr.
Der Grund war, wenn ich da richtig informiert bin, dass der Nazi-Ortsgruppenleiter den Eltern ihrer Freunde verboten hat, ihre Kinder mit ihnen spielen zu lassen.
Ja.
Wie sind Sie denn als Junge mit dieser Unterdrückung und Ausgrenzung umgegangen?
Also auf der einen Seite war das natürlich eine schreckliche Geschichte, wenn man sich vorstellt, also auf einen Schlag sind alle Freunde weg. Man kommt von der Schule heim, man macht Hausaufgaben, und dann ist man den Rest des Tages ist man mit diesen Freunden zusammen. Und plötzlich aus. Es geht nicht mehr. Und wenn man sich auf der Straße begegnet, schauen die weg oder ich gehe auf die andere Straßenseite, um keine Begegnung zu provozieren. Also das ist für einen Zwölfjährigen ist das eine furchtbare Sache, plötzlich das Gefühl zu haben, mit mir will niemand was zu tun haben. Wobei ich doch nichts getan habe. ich war doch noch dasselbe wie am Tag vorher. Die waren es nicht mehr. Die waren gestern meine Freunde, heute nicht mehr. Also dieses Verletztsein, weil ich nichts verbrochen habe, was diese Isolierung, diese Isolation rechtfertigen würde. Das war das eine, tief verletzt sein. Und das andere war, neue Freunde zu finden. Eben in der evangelischen Gemeinde der Christuskirche, die ein Stückchen weg war von der Borstei. Und wo ich erlebt habe, dass da plötzlich der morgige Tag war wie der heutige Tag. Und dass ich da keine Angst haben musste, dass am nächsten Tag wieder alles anders ist. Sondern dass es da einfach Menschen gab, bei denen ich ganz sicher war, die halten zu mir, die halten auch zu meinen Eltern, die besuchen meine Eltern. Da brauche ich keine Sorge haben. Also das hat natürlich sehr, sehr, sehr geholfen, einfach diese Wunde zu vergessen. Oder nicht mehr, natürlich war die Wunde da, die Wunde war so lange da, solange ich in der Borstei gewohnt habe. Ich habe nie mehr ein unbeschwertes Verhältnis zu diesem Wohnblock gefunden, weil halt die Situation sich auch nicht gelöst hat. Es ist ja auch niemand gekommen danach, nach der ganzen Nazi-Zeit, und hat gesagt, du, das war eine schreckliche Geschichte. Und nein, es ist, ich habe heute noch Schwierigkeiten, da reinzugehen, obwohl das ist kindisch. Die Leute, die heute da drin wohnen, das sind nicht die von damals.
Kindisch ist es nicht, das ist verständlich.
Ja, aber trotzdem muss ein reifer Mensch eigentlich auch sagen, komm, das ist vorbei. Aber es gibt halt so Emotionen, die, zu denen muss man stehen und sagen, so ist es. Punkt. Ja.
Ja, haben Sie für sich, ich meine, der Mensch neigt ja dazu, einen Grund zu suchen, auch wenn er etwas nicht verstehen kann oder nicht die Schuld bei sich sieht. Haben Sie für sich einen Grund gesucht oder gefunden, warum diese ehemaligen Freunde sich so verhalten haben?
Nein. Nein. Ich meine, ich kann heute natürlich mir denken, dass es hat ja Mütter gegeben, ein oder zwei Mütter gegeben, die gesagt haben, komm zu uns in die Wohnung, da sieht niemand, da könnt ihr spielen. Aber ich erinnere mich halt nur an eine einzige Situation, wo ich dieser Einladung gefolgt bin. Ich war verletzt. Ich meine, heute denke ich mir, ich weiß, ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, wie die Mütter reagiert haben auf das, was der Ortsgruppenleiter gesagt hat. Es gab sicher keinen Aufstand, wo die gesagt haben, das lassen Sie mal unsere Sache sein, mit wem unsere Kinder spielen oder sowas. Das wäre sehr mutig gewesen. Mancher hat halt gesagt, komm, kriegst bloß Schwierigkeiten oder der Mann kriegt Schwierigkeiten im Beruf und warum soll man das riskieren und so wichtig ist es auch nicht. Denke ich mir heute. Und ja, das ist halt so, dass man plötzlich Werte nicht mehr so für so wichtig hält, wie man sie ursprünglich mal gehalten hat. Den Wert Freundschaft, den Wert Nachbarschaft, Kollegenschaft und all diese Dinge, dass man gesagt hat, na komm, also sind halt Juden, kann man nichts machen, die sind halt in der falschen Zeit geboren. Also wir können doch diese Geschichte nicht verändern, wir können die auch nicht retten und Schluss. Denke ich mir.
Welche Situation, abgesehen von der, die Sie gerade geschildert haben, ist Ihnen denn hinsichtlich Unterdrückung, Ausgrenzung, besonders in Erinnerung geblieben? Gibt es da bestimmte Situationen?
Also es gibt eine Situation, das war der 1. September 1939, als der Krieg begann. Und ich in meinem Zimmer am Fenster stehe und drunten spielen meine Freunde und eigentlich möchte ich runterschreien, es ist Krieg. Habt ihr es gehört, es ist Krieg. Aber ich habe keinen Kontakt gesucht. Da ist mir sehr deutlich geworden, dass eine Zeit vorbei ist. Eine Zeit, wo man ganz selbstverständlich miteinander umgeht und miteinander redet und sich was zuruft. Und das war so dieser Tag. Merkwürdig, das ist etwas, was mir in Erinnerung ist. Und sonst heute würde ich sagen, ich bin in die Opferrolle geschlüpft. Das heißt, ich habe in der Partei in Zukunft Wege gesucht, wo ich gehe, ohne jemand zu begegnen von denen. Also nicht, was ich mir heute wünschen würde, sozusagen aufrecht durch die Straßen zu gehen und zu sagen, ihr seid die, die sich schämen müssen, nicht ich. Das klingt nicht so, ich muss mich verstecken. Mhm. Nicht ich muss mich verstecken, ihr müsst euch eigentlich verstecken. Aber tja, heute tut mir das leid, dass ich diese Rolle so angenommen habe. Als einer, der sich halt dann versteckt.
Aber können Sie sich das wirklich vorwerfen?
Nein, ich kann es nicht vorwerfen. Aber ich denke mir, wünschenswert wäre das andere gewesen. Wünschenswert wäre gewesen, dass ich mich zu meiner Situation bekenne und sage, so, da bin ich. Und wenn ihr nichts mit mir zu tun haben wollt, dann versteckt ihr euch. Ich muss mich nicht verstecken. Aber das ist für einen 12-Jährigen wahrscheinlich einfach. Das ist die Überlegung eines Erwachsenen, aber nicht eines 12-Jährigen.
Sie haben es auch gerade wieder angesprochen, dass es Orte gibt, bei denen Sie auch heute noch Beklemmungen finden, die Sie nicht einfach so begehen können. Neuhausen zur Zeit des Naziterrors und heute, das ist dasselbe Viertel, dieselben Straßen, dieselben Häuser. Und doch ist alles ganz anders. Also ich stelle mir es so vor, dass auf der einen Seite Geborgenheit und Heimat ist, auf der anderen Seite aber ganz klar, wie Sie auch schon gesagt haben, Angst und Ausgrenzung. Und beides ist ganz dicht beieinander. Wie ist das? Können Sie das irgendwie in Worte fassen, wie das ist?
Nein, Borstei. Ist ein Sonderfall. Also es hat mit Neuhausen gar nichts zu tun. In Neuhausen war der Ort, wo ich neue Freunde gefunden habe, wo ich in einer Jugendgruppe war, in der Christuskirche, wo ich konfirmiert worden bin, wo ich auch Schulfreunde gehabt habe. Ich war im Wittelsbacher Gymnasium. Also das war sozusagen eine intakte Welt. Eine intakte Welt, von der ich allerdings mir schon klar war, pass auf, du hast jetzt gelernt, Freundschaft hält so lange, bis jemand erfährt, dass du als Halbjude giltst. Also Freundschaft ist nichts für immer, sondern hängt davon ab, wann der andere etwas weiß. Und dann muss er sich entscheiden, Will er was mit mir zu tun haben oder will er nichts mit mir zu tun haben? Und in der Christuskirche hat es eine ganze Menge von Leuten gegeben, die haben sich entschieden, dass diese Menschen sind uns wichtig. Die geben wir nicht preis. Also so eine Geschichte 1944 im Juli ist das Haus, in dem wir gewohnt haben, in der Dachauer Straße 144, durch eine Sprengbombe unbewohnbar gemacht worden. Und es war ganz selbstverständlich, dass eine Familie aus der Christuskirchengemeinde uns in ihre kleine Wohnung für ein paar Tage und Nächte aufgenommen hat, bis meine Mutter und mein arischer Großvater, der bei uns lebte, zwei Zimmer zugewiesen bekommen haben. Also, das ist auch Neuhausen, nicht? Dass da einfach Menschen waren, wo ich keine Angst haben musste. Und das war das Wesentliche.
Sie mussten ab 1944 Zwangsarbeit leisten, erst in einem Bergwerk in Bad Salzungen, dann in Abteroda und Dankmarshausen. Kurz vor Ende des Krieges tauchte dann das Gerücht auf, die SS würde alle Lagerinsassen vor dem Eintreffen der Amerikaner in den Schacht treiben und den in die Luft sprengen. Jetzt mussten Sie aber jeden Tag in diesen Schacht, Sie hatten ja keine Wahl. Wie haben Sie das überstanden?
Also dieses Gerücht haben wir in dem dritten Lager gehört. Da haben wir nicht in einem Bergwerk gearbeitet, da haben wir über Tag gearbeitet, da haben wir Kies geschaufelt. Kies zuerst in so Kipploren und dann in Eisenbahnwaggons. Also da war in der Nähe gar kein Bergwerk, aber es hat uns trotzdem natürlich sehr, sehr beunruhigt, wobei ich nicht weiß, was wirklich passiert wäre, wenn das eingetreten wäre, wenn die SS angefangen hätte uns. Ich weiß nicht, wir waren ja in einem Lager mit ungefähr 1500 Leuten, mit französischen Kriegsgefangenen, italienischen Kriegsgefangenen, mit Zwangsarbeitern aus Russland, aus Polen, aus der Ukraine, aus den Niederlanden. Wir waren ja die einzigen Deutschen, 12 aus München. Also, ob die uns oder das ganze Lager und was dann passiert wäre, ich glaube, das war ein Gerücht, das entweder aus der Angst entstanden ist von irgendwelchen Leuten oder entstanden ist aus, ja, von der SS als Drohung. Wir kriegen euch klein. Hofft nicht auf die Amerikaner. Ja.
Wie haben Sie sich denn in dieser Zeit in den Arbeitslagern gegenseitig untereinander Kraft und Hoffnung gegeben? Ob das Gerücht jetzt stimmte oder nicht, war ja nicht erheblich, sondern es war ja da und Sie mussten ja Angst haben. Wie haben Sie sich da Kraft und Hoffnung gegeben?
Also zum einen muss man sagen, es war kein Konzentrationslager. Es ging nicht um Vernichtung durch Arbeit, sondern es ging um Ausbeutung durch Arbeit. Es gab ja eine Fülle von solchen Lagern mit sogenannten Mischlingen ersten Grades, die sehr unterschiedlich waren. Es gibt ein Buch, in dem einzelne Lager beschrieben sind, wo ich heilfroh bin, dass ich nicht dort war. An den drei Stellen, an denen ich war, habe ich zum Beispiel nie eine körperliche Beeinträchtigung erlebt, dass man geschlagen worden wäre oder irgend so etwas. Bei uns ist ein einziger zu Tod gekommen, aber das war ein Unfall. Der ist erdrückt worden von so einer Kipplore. Nein, die Geschichte war anders. Also, mich hat zum Beispiel einer von diesen Häuptlingen da von der Organisation TOT eines Tages weggeholt vom Arbeitsplatz und hat gesagt, du schaust viel zu gut aus. Du arbeitest ab morgen woanders. Das war also die Art. Also ich wurde nicht geschlagen, sondern es wurde bloß gesagt, du schaust viel zu gut aus.
Können Sie die Motivation dahinter erkennen? Also warum, aus welchem Grund?
Ja, ich denke, also der Lagerführer der Organisation Todt.
Was ist ein Todt? Kann ich kurz zwischenfragen?
Die Organisation Todt waren die Baubrigaden der Nazis.
Okay.
Der Herr Todt war glaube ich, etwas, was der Herr Speer dann danach geworden ist, nachdem er gestorben war. Und der hat eine Organisation, die also überall eingesetzt worden ist, wo Bauvorhaben zu verrichten waren, ob der Westwall zu bauen war oder sonst irgend so etwas. Und der Lagerführer, der hat mich zum Beispiel auch dazu benutzt, um einzukaufen. Also um für die Küche Sachen einzukaufen oder um Post zu holen. Und der andere hatte offensichtlich das Gefühl, da hat einer einen Posten, so geht das nicht. Der hat da einen schlauen Posten. So schlau war der nicht. Der war durchaus auch anstrengend, aber ich war nicht im Bergwerk. Ich war nicht im Bergwerk. Ich war nur ganz kurz im Bergwerk und dann durfte ich das nicht mehr, weil ich war eingeteilt als Anschläger, der also den Förderkorb bedient. Und dazu musste ich 21 sein, ich war bloß 18.
Also, hat das tatsächlich eine Rolle gespielt?
Ja, ja. Okay. Damals war noch die Vorschrift, man muss, das dürfen nur Leute, die volljährig sind, machen. Und damals war 21 Volljährigkeit.
Mich wundert, dass die das interessiert hat, deswegen frage ich, ob sie volljährig sind oder nicht.
Da fragen sie mich jetzt viel. Aber das war die Begründung. Das war die Begründung, du bist zu jung. Und dann kam ich in den Innendienst und dann kam ich zu diesem Transportkommando und in diesem Transportkommando habe ich halt dann für den einen Job gehabt, den er als zu günstig angesehen hat und darum ich habe halt dann ab dem nächsten Tag zusammen mit Häftlingen aus dem Konzentrationslager Buchenwald auf gefrorenem Boden Kiesbohrungen gemacht, Gleise verlegt. Es war ja Winter da. Und wir haben natürlich entsetzlich gefroren, wobei es mir immer noch besser ging als denen, denn die hatten unter ihrer Häftlingskleidung oft gar keine Unterwäsche.
Das heißt, Sie wurden weggeholt aus dem Bergwerk mit der Begründung?
Ich wurde weggeholt aus diesem Transportkommando. Es hieß, du arbeitest am Morgen woanders. Du schaust zu gut aus. Der hat mich körperlich nicht angegriffen. Also das ist wunderbar, dass ich nie körperlich angegriffen worden bin.
Mich wundert die Begründung. Deswegen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er hat das Gefühl gehabt, der schaut ja eigentlich ganz gut aus mit seinen 18 Jahren. Und nee. Wir brauchen andere Gestalten, nicht solche, die mit 18 Jahren, schaut man halt bis zu einem gewissen Grad auch einigermaßen sattelfest aus. Und das hat ihm halt nicht gefallen.
Sie hatten nach dem Krieg Selbstmordgedanken. Welche Umstände oder welche Gefühle haben Sie denn so weit gebracht, nachdem der eigentliche Nazi-Terror ja überstanden war für Sie?
Ich denke, es hatte zwei Gründe. Der eine Grund war, dass halt so einige Dinge hochgekommen sind, die ich erlebt habe. Jetzt gar nicht im Lager allein, sondern einfach auch die Angst meiner Eltern, die Verzweiflung meiner Eltern. Also es hat ja viele, viele Gründe gegeben. Ich habe zum Beispiel lange Jahre habe ich Albträume gehabt. Also der eine Albtraum war, dass Uniformierte mich angreifen und ich will davonlaufen. Und meine Beine gehorchen mir nicht. Ich komme nicht weg. Und der andere, Uniformierte wollen mich schlagen oder was weiß ich. Und ich versuche zu schreien und ich reiße den Mund auf, es kommt aber kein Ton raus. Also ich denke, das war das eine, dass Dinge hochgekommen sind. Das andere, da muss ich ein bisschen zurückgehen. In der Nazizeit war man ja dauernd ausgesetzt irgendwelcher Propaganda. In der Schule und auf der Straße und wo immer man war. Man hat ja immer was mitbekommen und man hat immer was mitbekommen gegen Juden. Und zwei Dinge haben mich ganz besonders getroffen. Das eine, ich weiß nicht mehr, wo ich das her hatte, ob ich das gelesen oder gehört habe. Es hieß, Juden sind nicht schöpferisch. Juden sind nur nachschöpferisch. Also Juden sind zum Beispiel gute Dirigenten, aber keine guten Komponisten. Juden sind gute Schauspieler, aber keine Dramatiker. Juden sind nur nachschöpferisch. Die Situation eines 12-Jährigen, der seiner Mutter zum Muttertag oder zum Geburtstag etwas komponieren will, weil er Klavier spielt. Und im Hinterkopf immer hat, brauchst dich gar nicht plagen, bist nicht schöpferisch. Und das Zweite, was sehr viel gravierender war, ich weiß nicht, wo ich das hier hatte, dass es hieß, am schlimmsten sind die sogenannten Mischlinge. Denn die haben von beiden Seiten nur die schlechten Eigenschaften. Das heißt, mit denen kann niemand glücklich werden. Die werden immer Unglück bringen. Und wenn das ein 18-Jähriger, der auch auf dem Wege ist, sich zu verlieben, immer im Hinterkopf hat, du bringst nie Glück, du bringst immer nur Unglück, dann ist das eine grauenhafte Sache. Das ist eine grauenhafte Sache. Ich habe mich damals in ein Mädchen verliebt, und ein paar Tage später, und ich habe das auch gesagt, und ein paar Tage später kam sie und hat gesagt, mein Vater hat gesagt, so einem gibt es eine Tochter nicht. Ich denke, das war das, was mich ungeheuer belastet hat. Du, mit dir kann niemand glücklich werden. Du bringst Unglück. Heute kann man natürlich sagen, das ist also glatter Quatsch, so ein Unsinn zu erzählen. Also, aber in einer verunsicherten Situation, in der ein Mensch mit 18 Jahren jetzt versuchen muss, wieder seinen Weg seinen normalen Weg zu finden, da kann sich sowas festhaken und man denkt, komm, es hat alles keinen Wert. Du bringst kein Glück, du bringst Unglück. Und bevor du das bringst, mach lieber Schluss. Das war also eine Zeit, in der ich sehr verzweifelt war. Und ich denke, dass das im Wesentlichen der Grund eigentlich war. Es war natürlich auch, was ganz sicher war, die Vorstellung, wie willst du denn jetzt eigentlich leben? Wie willst du leben mit Menschen, in deren Köpfen Antisemitismus ist? Der ist doch nicht vom 8. Mai 1945 plötzlich ausgewandert, verschwunden. Ich, 1946 bin ich, um mein Abitur zu machen, in der Bayerische Stadt hat damals Kriegsteilnehmerkurse eingeführt. Für Soldaten, die zum Militär einberufen worden sind, bevor sie das Abitur hatten. Ja, ich war jetzt in einem Kurs mit lauter Soldaten, die alle auch schreckliche Dinge erlebt hatten. Aber jetzt fange ich doch nicht an, da meine Geschichte zu erzählen. Da bin ich ja ein Einzelner gegen eine Masse und muss mir und weiß nicht, wie die reagieren. Also solche Situationen, wo ich plötzlich erlebt habe, ich bin doch ein Einzelner, ich bin doch irgendwie auch anders als die anderen. Da hilft eigentlich bloß, dass man Menschen findet, die einem zeigen, kommen. Wir gehören zusammen.
Sind Sie so da wieder rausgekommen? Also ist das der Grund, warum Sie es Gott sei Dank nicht getan haben, weil Sie solche Menschen getroffen haben?
Also ich denke, das ist keine Geschichte von jetzt auf dann und jetzt auf dann und heute und morgen, sondern das ist ein schleichender Prozess. Ein schleichender Prozess auch, wo ich gelebt habe und wo einfach ja, der Alltag zu einem gewissen Grad sich auch normalisiert hat. Und dann schleift sich so manches ab, was auch an Giftpfeilen in einem steckt. Und auf einmal ist es vielleicht weg.
Sie waren Religionslehrer?
Auch, ja.
Auch. Ja. Sie waren eine ganze Menge. Pfarrer auch?
Ja.
Redakteur bei einer evangelischen Fernsehgesellschaft, Moderator auch. Beim ZDF.
Auch.
Wie haben sich denn Ihre Erfahrungen, die Sie gerade geschildert haben, auf Ihr Berufsleben ausgewirkt, falls man das überhaupt in ein paar Sätzen zusammenfassen kann?
Die Geschichte ist so, dass ich eine Erfahrung lange, lange, lange nicht mehr losgeworden bin, die Erfahrung, Beziehungen halten solange das Gegenüber nichts weiß von dir. Und dann muss der andere sich entscheiden, will er was mit dir zu tun haben oder will er nichts mit dir zu tun haben. Und das war für mich eine höllische Vorstellung, andere dazu zu bringen, dass sie sich erst entscheiden müssen. Ich will so genommen werden, wie ich bin. Und ich brauche nicht erst eine Überlegung beim anderen, Wie wichtig ist mir der Antisemitismus und alles, was ich über Juden gehört und gelesen habe? Nein. Ich bin ich. Das hat, ja, der Alltag hat halt viele, viele Überlegungen, die ich sonst hatte, glatt geschliffen. Es gab ja dann dieses eine Erlebnis, dass ich allerdings, das doch schlimmig war, dass 1952, also wirklich 7 Jahre nach der Nazizeit, da war ich Vikar in Oberaudorf am Inn und dass eine alte Dame dem Nachbarpfarrer einen Brief geschrieben hat, sie möchte bei ihm das Abendmahl nehmen und von ihm beerdigt werden, denn der Jölsen ist ja jüdischer Herkunft. Plötzlich taucht das wieder auf. Und wird zugleich benutzt, ja, um auszudrücken, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und wie kann die Kirche so einen überhaupt einstellen? Also, da war es ganz, damals hatte ich das Gefühl, jetzt haue ich ab. Ich hätte nicht gewusst, wohin. Aber da kann man bloß noch auswandern und sagen, weg. Und da braucht man Menschen, die sagen, du spinnst. Wir sind doch auch noch da. Und da hat der Pfarrer in Brandenburg, an den dieser Brief gerichtet war, der hat in einer unbeschreiblichen Weise reagiert und sich voll vor und hinter und neben mich gestellt. Und das war etwas, wo man dann sagen konnte, komm, wehr dich. Aber es war halt auch, es gab schon noch einen Grund in dieser Zeit. Wo ich mir eingestehen muss, für mich war sehr wichtig, diese Zeit hinter mir zu lassen, die Nazizeit, und auch sagen zu können, ich will endlich der sein, der ich bin. Ich will nicht definiert werden über meine jüdischen Großeltern, die kenne ich gar nicht. Ich will nicht definiert werden über die Religion, der mein Vater früher, bevor ich ihn kannte, bevor ich auf der Welt war, angehört hat. Ich habe ihn ja nur als Christen kennengelernt. Der hat sich 1921 taufen lassen. Ich bin 1926 geboren. Also ich will endlich das alles loswerden. Ich will sein wie jeder andere. Und aus diesem Grunde hat diese ganze Geschichte auch an Relevanz verloren. Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich angefangen habe zu kapieren, du hast nur noch mal jüdische Wurzeln. Stell dich doch nicht so. Warum distanzierst dich du von etwas, was du gar nicht kennst? Da begann dann die Zeit, wo mich das plötzlich interessiert hat und wo ich sehr bedauert habe, dass ich meine Großeltern nicht fragen konnte, wie habt ihr denn eigentlich gelebt, was hat euch gefreut, worauf habt ihr gehofft, was hat euch Angst gemacht. Für mich war das ein ganz, ganz großes Erlebnis, wo ich zum ersten Mal dann zu dem Friedhof gefahren bin, auf dem mein Großvater beerdigt worden ist. Der ist ja schon 1929 gestorben. Da war ich 3 Jahre, den kannte ich gar nicht. Der lebt ja auch nicht in München. Das Grab gibt es natürlich nicht, das ist verwüstet worden. Aber es gibt noch den Grabstein. Der lehnt irgendwo an der Friedhofsmauer. Und das war natürlich schon ein tolles Erlebnis, plötzlich vor diesem Grabstein zu stehen, der meinem Großvater gewidmet war. Und später bin ich dann mit meiner Familie dahin gefahren zu diesem Friedhof und wir haben dann beschlossen, wir suchen unsere jüdische Verwandtschaft. Die ist natürlich, mein Vater hat natürlich keinen großen Kontakt gehabt, weil er ja sich aus dem Judentum verabschiedet hat. Das ist, für fromme Juden ist das natürlich nicht so toll. Und dann zu suchen, ich habe ja gewusst, also ein Bruder meines Vaters ist in den 20er Jahren nach Amerika ausgewandert und hat dann 1938 seine Mutter, seine Schwester mit Familie, seinen Bruder mit Familie nach USA geholt. Und jetzt anzufangen, die zu suchen. Und mein Sohn hat dann alle möglichen jüdischen Organisationen angeschrieben. Nix. Und hat dann eine Anzeige aufgegeben im Aufbau. Das war eine deutschsprachige jüdische Zeitung in Amerika, in den USA. Und hat eines Tages einen Anruf aus der Nähe von Augsburg bekommen, wo einer sagte, die kenne ich. Die lebt in New York. Na gut. Eine Cousine von mir. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung, ob die was wissen will von mir. Noch dazu, ich evangelischer Pfarrer bin. Ich weiß noch, dass meine Mutter nach dem Krieg an meine Großmutter geschrieben hat, dass ich Medizin studiere, um das Ganze erträglich zu machen.
Ja. Haben Sie mal versucht, Kontakt zu Ihrer Cousine aufzunehmen?
Na, freilich. Und es kam dann ein so reizender Brief. Und sie hat dann gleich meine andere Cousine, die in Connecticut lebte, die nicht jüdisch ist, die auch so Mischling ersten Grades ist, zu alarmieren. Und eines Tages meldete sich eine Cousine, die in Arizona lebt, wo aber nicht unsere Eltern Geschwister waren, sondern unsere Großeltern. Und dann meldete sich eines Tages ein Mann aus Nazareth in Israel. Der sagte, wir sind auch verwandt miteinander. Da ist um 1700, haben zwei Brüder in der gleichen Stadt gelebt und haben dann beschlossen, der eine geht woanders hin. Und der kommt von dieser Linie und ich komme von dieser Linie. Und das ist also eine ganz, ganz weite, weite, weite Verwandtschaft. Aber dieser Mann hat die Geschichte der Familie erforscht und hat mir eines Tages einen Stammbaum geschickt. Und das war für mich natürlich schon etwas, wo es mich umgehauen hat. Bis dahin habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich bin so ein einsames Würstchen. Und plötzlich habe ich festgestellt, das ist eine riesige Familie, die zum Teil in Israel lebt, zum Teil in den Vereinigten Staaten, zum Teil in Mexiko, von denen unzählige ermordet worden sind. Ja, und jetzt schreiben wir uns fröhlich.
Schön.
Ja.
Was erleben Sie denn, wenn Sie, was Sie häufig tun oder regelmäßig, mit jungen Menschen über das Thema sprechen?
Pauschal gesagt, nur Positives. Also, es freut mich immer kindisch. Der Lehrer kommt und sagt, ich habe diese Klasse noch nie so konzentriert gelebt wie heute. Wo ich mir immer denke, schön, das freut mich, das freut mich. Also es ist wirklich diese Erfahrung, dass in vielen Fällen Schüler viele Fragen haben. Es ist nicht immer so. Es gibt auch Fälle, wo ich sage nie wieder, nie wieder. Also vor kurzem kam eine Mädchenschule, nicht aus München, 90 Mädchen, kamen eine halbe Stunde zu spät. Dann habe ich meine Geschichte erzählt, dann wollte ich ein Gespräch führen. Dann sagte die Lehrerin, wir müssen leider jetzt dann gleich wieder gehen, weil unser Bus fährt. Also, damit ist klar, zu denen gehe ich nicht mehr. Also, da können zwar die Mädchen nichts dafür, aber das sind Bedingungen, unter denen ich nicht arbeite.
Gab es auch von Schülerseite Fragen oder Antworten, Reaktionen, die Sie schockiert haben oder verwundert haben?
Nein. Es hat einmal, ein einziges Mal hat ein Schüler gesagt, mein Opa hat gesagt. Da kann ich dann bloß sagen, gut, dein Opa hat gesagt und ich habe gesagt und jetzt musst du dich entscheiden, wen du glaubst. Ich sage nicht, was das falsch ist, was dein Opa gesagt hat, das kann ich gar nicht beurteilen. Du musst dich entscheiden. Und das ist das, was mir wichtig ist, wenn die Frage kommt, haben Sie Angst, dass das noch einmal passiert? Muss ich sagen, ich habe nicht Angst, aber ihr müsst Angst haben. Ihr müsst doch Angst haben. Ist doch euer Problem. Ich sterbe bald, aber ihr müsst damit leben. Also das ist eigentlich der Sinn dessen, warum ich rede, den Menschen Mut zu machen, sich zu wehren, wenn die kommen, die sagen, der ist anders, die ist anders, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, weg damit. Das heißt doch nicht, dass ich alle lieben muss. Es gibt doch Menschen, die mag ich nicht und die will ich auch gar nicht mögen. Aber ich habe doch nicht das Recht, ihnen Lebensrechte zu verweigern, bloß weil sie nicht so sind wie ich und wie ich sie haben möchte.
Sie haben in dem Zusammenhang mal geschrieben, ich zitiere, heute ist es mir wichtig zu erzählen, weil ich den jungen Menschen Mut machen möchte, sich zu wehren, wenn wieder welche anfangen, die Welt einzuteilen in solche, die dazugehören und solche, die nicht dazugehören dürfen. Haben Sie eben ja im Prinzip auch gesagt. In welcher Hinsicht ist das heute besonders aktuell?
Ja, denken Sie an NSU, denken Sie an NPD, die wieder von den Deutschblütigen sprechen, von der Volksgemeinschaft. Sozial geht nur national. Es gibt so noch gar nicht so arg lang her, ist einmal eine Statistik veröffentlicht worden über den vorhandenen latenten Antisemitismus. Ja, no. Das sind Dinge, wo ich mir denke, ich möchte in einer Welt leben, in der jeder leben darf, der sich an die Gesetze der Menschlichkeit hält. Und für mich darf es niemand geben, den ich ablehne, weil er oder sie blond ist oder katholisch ist oder jüdisch ist oder buddhistisch ist oder homosexuell ist. Also, er ist Mensch. Und ich will jetzt nicht gleich sagen, insofern ist er meine Bruder oder meine Schwester, aber er ist Mensch und hat das Recht zu leben und ich habe nicht das Recht, ihm Leben zu verweigern. Und das erheitert mich eigentlich, wenn die NPD nach dem Deutschen fragt. Oh, liebe Zeit. Wo es dann natürlich heißt, es geht nicht um den deutschen Pass, sondern es geht um das deutsche Blut. Ja, das jüdische Blut. Das hat man damals ja auch gesagt. Also, der Lehrer, der damals das da vor der Klasse gesagt hat, einer unter uns ist anders. Wenn ich den gefragt hätte, was haben Sie denn gegen mich? Hätte er ganz bestimmt gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen dich. Du bist sogar ein sehr guter Schüler. Aber du hast jüdisches Blut in deinen Adern. Und das ist gefährlich. Gegen dich habe ich gar nichts, aber gegen das jüdische Blut in deinen Adern, das ist gefährlich. Diese Blutideologie, da möchte ich mich gerne wehren. Da möchte ich wirklich dafür eintreten, die Welt ist bunt. Und weder braun, noch rot, noch gelb, noch grün, noch blau, noch sonst irgendetwas. Und das macht den Reichtum meines Lebens aus, dass wir alle anders sind. Jeder ist anders, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Wir haben doch ganz unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten und Vorlieben und Lieben und das macht den Reichtum unseres Lebens aus. Manchmal auch das Ärgernis. Es ist ja auch nicht so, dass ich mich immer freue, wenn jemand anders ist. Manchmal ärgert mich das ja auch, grün und blau ärgere ich mich da. Ja.